Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt, heute mit der freien Sonntagsfolge, unser Sonntagsbrunch der Kalenderwoche 2 und bei mir ist der wunderbare Micha, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und während wir hier noch am Kaffee schlürfen, bereiten wir uns vor auf diese freie Folge heute. Wer neu dazugekommen ist hier bei Insert Moin, das läuft jetzt so ab. Wir werden hier gleich zusammen eine Folge der Woche hören, die diese Woche stattgefunden hat, hinter der Paywall bei Patreon. Wie üblich sind die meisten Folgen für Patreons zugänglich. Diese Folge hören wir uns jetzt hier im freien Stream gemeinsam an. Das war die Folgennummer 2093, da haben der Daniel und ich über den Bridge Constructor Portal gesprochen. Ein sehr cooles Mashup aus der Erfolgsserie Bridge Constructor, bei dem man Brücken baut, ein Puzzle-Game mit der offiziellen Portal-Lizenz. Darüber reden wir jetzt gleich und danach setzen wir beide uns nochmal zusammen, Micha, und reden über die vergangene Woche. Was haben wir sonst alles so besprochen, was ist so passiert bei uns und geben einen kleinen Ausblick, was nächste Woche so los ist bei Insert Moin und ein bisschen interner. Dann machen wir das. Wir hören jetzt die Folge. Mhm. Ihr könnt natürlich, falls ihr die Folge schon gehört habt, auch mit der Kapitelmarke vorspringen. Und wie immer auch der Hinweis, wenn ihr alle Folgen hören wollt, auf patreon.com/insertmoin könnt ihr diesen Monat noch bereits ab $2 alle Folgen hören. Normalerweise ist es ab $5. Im Januar haben wir das so ein kleines Special sozusagen als Start ins neue Jahr. Ab $2 gibt's alle Folgen im Januar, auch rückwirkend. Dann bis gleich. Wir hören uns gleich wieder. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss.
Bis gleich.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und heute haben wir keinen Gast, aber dafür ist der Manu dabei und der hat sich schon sein Buch Büchlein zurechtgelegt, die 120 besten Portal-Witze, oder?
Ja. The podcast is a lie. Fange ich mal mit dem an. Ja.
Genau, still alive. Wir haben tatsächlich ausgemacht, wir werden die ganzen Witze nicht erzählen, weil ich kann sie mittlerweile auch nicht mehr hören. Aber der Grund, warum wir jetzt so ein bisschen über Portal schon reden, ist, wir haben zwar schon 2018, aber dieses Spiel kam 2017 raus und hat auf jeden Fall, würde ich sagen, mit Abstand den Preis für das beste Lizenz-Crossover zwischen zwei Spieleserien gewonnen, nämlich Bridge Constructor Portal. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es sowas mal geben wird.
Nee, gigantisch. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist einer der typischen April-Scherze, die Valve so gerne macht.
Ja.
Hätte auch total gut gepasst. Und dann habe ich realisiert, nee, die meinen das tatsächlich ernst. Das Bridge Constructor Genre oder diese Spieleserie Bridge Constructor, die wirklich das macht, was man unter dem Namen sich vorstellt, nämlich Brücken bauen. Es ist ein Brückenbausimulator, ein kleines Indie-Spiel, glaube ich, von einem Typen irgendwie entwickelt worden, hat, glaube ich, auch so eine Flash-Geschichte, Hintergrund, hat eine riesen Fanbase sich aufgebaut. Der Typ wurde, glaube ich, Millionär mit dieser Spieleserie. Und die haben schon so ein bisschen immer gemacht, dass sie Bridge Constructor Medieval, dass dann eben so Mittelalter mit reinkam oder eben Stunt-Strecken dazu kamen. Und Portal ist halt Portal, wie man es kennt, mit diesen Portalen, eigentlich ja eher aus der Ego-Shooter-Puzzle-Ecke. Und dass die beiden Serien sich mal treffen, dass wirklich jemand auf die Idee kommt zu sagen, hey, wie wäre es, wir bauen Brücken im Portal-Universum mit den Portalen, ist so kongenial, diese Idee, dass ich sie tatsächlich erst nicht für voll genommen habe, bis ich dieses Spiel gesehen habe. Und ich habe das Spiel installiert hatte und wirklich angefangen habe zu spielen, nicht gedacht, dass es ernst gemeint ist. Hätte ja auch so eine Sache werden können, dass man unter diesem Namen vielleicht Portal 3 oder Half-Life 3 oder so released, um die Welt erstmal so ein bisschen zu neppen. Aber nein, es ist wirklich das, was drinsteht, nämlich ein Bridge-Constructor-Spiel im Portal. Universum.
Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Wir haben sogar in Folge 1044 Bridge Constructor besprochen. Also eins davon. Du hast recht, es gab natürlich dann auch irgendwie Stunts und Trains und Medieval, was du schon angesprochen hast. Also durchaus auch ein paar Spin-Offs und das spricht ja schon dafür, wie erfolgreich diese Marke ist. Ich glaube übrigens, dass das mittlerweile nichts mehr mit diesem einzelnen Typen zu tun hat, sondern mittlerweile steht da ein größeres Studio dahinter, was diese Spiele entwickelt. Und die haben auch eben das Portal-Spin-Off jetzt gemacht und ist auch durchaus aus deutscher Branchensicht ganz interessant, weil da steht nämlich Head Up Games, das ist so ein kleiner deutscher Indie-Publisher. Wir hatten auch den Chef schon mal im Podcast zu Gast, den Dieter Schöller, da hat er nämlich dann irgendwie erzählt, was macht man eigentlich als Indie-Publisher, weil das ist ja im Grunde eigentlich ein Paradoxon. Die haben das auch relativ überraschend angekündigt. Das fand ich nämlich den zweiten witzigen Aspekt, dass das war so, ja, hier, das kommt demnächst raus. So, und dann hat es irgendwie, weiß ich nicht, 2 Wochen gedauert oder sowas. Also von der Ankündigung bis zum ersten Release. Aktuell gibt es nur für PC, iOS und Android-Geräte, Konsolen und vor allen Dingen Switch, auch wichtiges Thema mittlerweile, sollen Anfang 2018 dann auch folgen. Da gibt es aber noch kein genaues Datum. Aber ich fand es sehr erfrischend, auch mal einfach wieder so ein, hey, wir kündigen es an und 2 Wochen später könnt ihr es schon spielen. Also es war nicht ganz ein, wir kündigen es an und ihr könnt es jetzt sofort schon runterladen, aber fast. Und das fand ich tatsächlich dann schon sehr interessant. Und fand ich auch für Head-Up-Games, also weil finde es eigentlich für die ja eher den größeren Coup, ne? Weil Valve ist halt diese Riesenfirma in den USA und total erfolgreich und die wissen gar nicht wohin mit den ganzen Milliarden, die sie da mit Steam scheffeln. Und dass das wirklich dieser kleine deutsche Publisher geschafft hat, diese Marke dann auch offiziell verwenden zu dürfen und das auch mit offizieller Lizenz von denen, das ist schon, glaube ich, für Head Up Games einfach die größte Sensation des Jahres, wenn nicht des Jahrzehnts.
Ja. Dass Lego das schafft, war ja absehbar. Also das Lego hatte ja auch schon ein eigenes Portal-Spiel bei Lego, wie hieß es, Dimensions. Da gab es ein Portal-Pack, wo man mit der, wie hieß sie, irgendwas mit CH, wie hieß sie denn?
Shell, aber Shell, ich weiß immer nicht, genau. die Shell oder Shell,
genau. Okay, ja. Also mit der konnte man ja auch eigene Portal-Level spielen, aber das war ja klassisch Portal, nur eben halt aus der Third-Person mit einer Lego-Figur und Bridge Constructor geht ja nochmal einen Schritt weiter. Nochmal kurz zum Hintergrund, 2012 kam das Original Bridge Constructor raus und dieses Unternehmen ist aber immer noch das gleiche, das ist dieses Clockstone Studios aus Innsbruck in Österreich sind die. Und dieser Michael Schistel, der das gemacht hat, klar, die haben jetzt ein paar mehr Mitarbeiter, aber das ist schon immer noch das Grundhauptstudio, die den Bridge Constructor gemacht haben.
Echt? Ach so, okay, ja, dann habe ich das, ich kenne das Clockstone, das heißt übrigens Innsbruck, musst du, sonst schimpft mich der Christoph wieder, dass man das Tirolerisch nicht mit kratzend ausgesprochen hat, das nur als kleiner Einschub. Ja, dann umso besser, dann ist ja eigentlich echt ganz cool, dass sie dann mittlerweile aus dieser Marke dann irgendwie so eine erfolgreiche kleine Firma haben bauen können, ne? Dass also so ein Mann Unternehmen in die Ding dann wirklich irgendwie ein Entwicklungsstudio geworden ist, was da Erfolg mit hat. Also umso besser.
Genau, aber ich bin ja ganz bei dir. Ich finde es total geil, dass Valve diese Lizenz da auch hergibt, weil gerade Valve hatte dieses Jahr ja auch so ein bisschen den, naja, ein Shitstorm war es nicht, aber die Enttäuschung auf ihrer Seite, als sie gesagt haben, wir stellen ein neues Spiel vor. Und dann wurde irgendwie halt nix so richtig angekündigt, außer halt so einem Kartenspiel. Also das war ja schon ein bisschen eine Enttäuschung pur. Und das Gleiche hätte jetzt natürlich auch mit diesem Spiel passieren können. Oder ist es vielleicht auch in gewisser Weise, dass die Leute sagen, oh, jetzt tut ihr so, als kommt hier irgendwie ein neues Portal-Game. Und dann ist es nur, in Anführungszeichen, ein Bridge-Constructor-Portal. Das ist ja nicht mal von euch, von Valve, sondern ihr verkauft halt einfach nur die Lizenz, anstatt dass ihr euch mal endlich hinsetzt und ein anständiges neues Half-Life 3 oder ein Portal 3 macht. Kann man sehen, wie man möchte. Man kann natürlich enttäuscht sein darüber, aber ich finde es super. Ich finde es unabhängig davon, ob das Spiel jetzt gut ist oder nicht, das klären wir ja gleich, finde ich es geil, dass so ein Studio so eine wertvolle Lizenz dann auch so einem kleinen Indie-Studio gibt und sagt, hey, die haben eine coole Idee, die haben eine coole Crossover-Geschichte entwickelt, das unterstützen wir und geben unsere Marke dafür her. Das würde sich, glaube ich, nicht jedes Studio trauen, das so zu machen. Also von daher finde ich das auf jeden Fall sehr positiv, dass sie das so machen.
Dass Valve wahrscheinlich auch so bereit war, die Marke rauszugeben, wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass sie von den, ja, die werden ja wahrscheinlich einen Prototypen mal oder irgendwie ein paar Testlevel einfach mal denen vorgelegt haben. Weil tatsächlich fühlt sich das nicht an wie so ein Cash-Grab, so ein Star Wars Klopapier oder sowas, wo du halt denkst, was hat das denn damit zu tun? Da geht's ja nur darum, dass man irgendwie mit der Star Wars Marke nochmal irgendwie 2 Mark mehr verdient. Sondern die passen überraschend gut zusammen, diese beiden Lizenzen. Also es fühlt sich nicht irgendwie an, als ob da eine Marke irgendwie in die andere reingepresst wurde, damit man halt, wie gesagt, Star Wars Klopapier nochmal irgendwie was verdienen kann, sondern es ist wirklich ein Spiel, wo man irgendwie sagt, ja, es hat diese klassischen Bridge Constructor Merkmale, aber auch irgendwie total viel vom Portal im Kern, weil man wirklich viele Sachen hat, die man einfach aus Portal kennt, nämlich, also klar, Portale natürlich, aber dann auch die Turrets, die Katapultplatten, dann dieses Beschleunigungsgel und diese Energiekugeln, die dann irgendwie in die Energie Stellen reingebracht werden müssen, damit sie dann irgendwelche Tore öffnen und sogar diese weiße Plattenwelt, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diese Testchambers, ne, die dann halt so aus diesen weißen Platten bestehen und sogar die Originalsprecherin, glaube ich, von GLaDOS ist mit an Bord und das alles sorgt dafür, dass man sich wirklich ja, wie in so einer Portal-Welt dann auch fühlt, obwohl es eigentlich darum geht, so Brücken zu bauen. Ne?
Das ist wirklich erstaunlich, dass es so gut harmoniert. Und aber auf den zweiten Blick wirkt es auch gar nicht so erstaunlich, weil beide sind ja eigentlich im Endeffekt Puzzle-Spiele. Die benutzen halt eine sehr unterschiedliche Perspektive. Und Bridge Constructor Portal ist auch eher ein Bridge Constructor-Spiel, aber profitiert auch halt sehr stark von diesem Humor, von diesem Sarkasmus der GLaDOS und wird auch spielerisch, finde ich, eins der besten Bridge-Constructor-Spiele jetzt nachträglich sein, weil diese Portale unglaublich viele Möglichkeiten schaffen, die halt so ein klassisches Bridge-Constructor nicht hat. Also, dass man wirklich halt durch den gesamten Level sich teleportieren kann mit seinen Autos, bringt halt auch wieder den Level-Designer neue Möglichkeiten, spannende und herausfordernde Knobelaufgaben dir zu stellen. Das ganze Spiel ist so aufgebaut, du hast 60 Testkammern und GLaDOS stellt dich neu ein als Bridge Constructor, um innerhalb dieser Testkammern Fahrzeuge von A nach B zu bringen. Das sind dann so Transportfahrzeuge, so Gabelstapler, die du durch diesen Level bringen musst. Und natürlich, wie das in der Welt von GLaDOS so ist, sind natürlich überall alles nicht TÜV geprüft, überall gibt's irgendwelche Säurebecken, diese Testkammern sind voller tödlicher Gefahren, die Sentry Guns, die du schon erwähnt hast, ballern auf alles, was sich bewegt, natürlich auch auf die hauseigenen Gabelstapler. Und deine Aufgabe ist es jetzt eben, Brücken zu bauen. Und das muss man sich wirklich, wenn man ein Bridge Constructor Spiel noch nicht gespielt hat, du musst diese Brücken komplett selbstständig bauen und die Physik-Engine in diesem Spiel berechnet die Statik. Also du hast dann zwei Materialien. Du hast einerseits eben diese Brückenplatten, die du baust, und du hast so eine Art Stahlträger und du hast noch Seile, so ganz festes Material, um Brückenaufhängungen zu machen, wie man es von der Golden Gate Bridge oder so kennt. Ja? Und dann hast du wirklich die Möglichkeiten, an so bestimmten Ankerpunkten diese Stahlträger loszubauen und kannst dann dich Stück für Stück wie so Fischertechnik oder so, Fisher-Price, oder wie hieß das? Fisher-Price hieß das, gell? Baust du dir dann so Brücken zusammen und du lernst dann auch so ein bisschen eben so klassische Brückenbau, statische, einmal eins der Statik wird dir so ein bisschen beigebracht, bau alles möglichst mit so Dreiecken, schau, dass die Last sich gut verteilt und dann geht man so langsam nach und nach vor und geht von Level zu Level, fängt sehr einfach an, baue eine Brücke von A nach B mit irgendwie drei Elementen und in den späteren Leveln wird es aber wirklich ein kniffliges Puzzlespiel, um überhaupt zu wissen, wo man hin muss und was man da machen muss.
Also um vielleicht die Hörer nochmal abzuholen, die sich es jetzt überhaupt noch nicht vorstellen können, weil sie vielleicht Portal kennen, aber mit Bridge Constructor noch keine Berührungspunkte hatten, weil Portal ist ja eigentlich ein First-Person-3D-Spiel und Bridge Constructor, da schaut man immer von der Seite drauf. Also man hat im Grunde eine 2D-Welt und in der schaut man von der Seite auf einen Abgrund drauf und dann muss man dort drüber eine Brücke bauen mit diesen Elementen, wie du das schon geschildert hast. Und ich würde sagen, jedes Level hat so vier Phasen. Ne? Also in der ersten Phase muss man überhaupt erstmal verstehen, was man überhaupt machen muss. Also du musst dich erstmal orientieren. Ah, okay, hier kommen die Autos raus und dort ist der Ausgang. Und hier sind die Portale und hier sind irgendwie Laserbarrieren, da kann ich nicht direkt durchfahren, also muss ich irgendwie einen anderen Weg finden. Und das muss man nämlich auch dazu sagen, diese Sachen sind fix. Also das heißt, die Laserportale, die Stellen, wo die Energiekugeln rauskommen, die Portale sind auch fix, die haben dann halt die Farben und du kannst dann halt sehen, wenn ich hier reinfahre, fliege ich dort wieder raus. Aber du kannst jetzt keine eigenen Portale setzen. Und in der zweiten Phase musst du dann irgendwie Brücken, Rampen, Landeplattformen, weil man auch ganz oft einfach springen muss und da muss man eine Plattform bauen, wo man dann irgendwie auch die Fahrzeuge wieder auffängt, damit sie dann irgendwo weiterfahren können. In der dritten Phase geht's dann darum, wenn das dann alles hält, weil es ist gar nicht so leicht, manchmal dann, weil man eben nur eine begrenzte Anzahl von Anknüpfungspunkten hat. Man kann nicht einfach frei und wild irgendwie umherbauen, sondern in vielen Stellen hast du dann halt zum Beispiel nur oben Anknüpfungspunkte und dann musst du halt eine komplette Brückenkonstruktion bauen, die ja freischwebend mehr oder weniger ist. Da hast du am Boden gar nichts, wo du deine irgendwie Brücke fixieren kannst. Und in der dritten Phase musst du dann erstmal ein Auto durchschicken. Also das muss irgendwie zum Ausgang kommen und wenn das schafft, dann ist das Level geschafft. Und in der vierten Phase musst du da einen Konvoi durchschicken. Das heißt, 3 bis 16 oder sowas ist das Maximum, was ich bisher jetzt gesehen habe von Fahrzeugen. Ich weiß nicht, ob es welche gibt dann hinten raus. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 45 oder sowas von den 60. Also das heißt, da musst du dann mehrere Fahrzeuge durchschicken. Das entspricht, wer die Bridge Constructor kennt, es gab in den alten auch mal zum Beispiel dann einen LKW. Das heißt, da musst du dann halt statt einem Auto musst du halt dann irgendwie einen LKW drüber schicken, der natürlich viel schwerer ist und langsamer fährt und deswegen deine Brückenkonstruktion auch deutlich mehr beansprucht.
Ja, und das Spannende bei dem Konvoi ist, dass man eine ganz andere Belastung dann eben hat. Also gerade wenn du so mit Schanzen oder wenn die aus Portalen rausfallen, die Autos, dann siehst du wirklich an diesen Verstrebungen, welche Last auf dieser Brücke liegt. Also die verfärben sich dann roter, die werden immer röter, je mehr Belastung da ist, und dann kann es auch sein, dass Brücken reißen, also einbrechen, Stangen durchbrechen, Seile reißen, und wenn du bei der dritten Phase, also wenn du bei einem Auto das hast, dass eine Brücke hinter dir zusammenstürzt und das Auto kommt trotzdem irgendwie ins Ziel, hast du den Level geschafft, dann kannst du ins nächste gehen, dann ist es egal. Aber quasi richtig geschafft oder richtig zufrieden ist GLaDOS erst, wenn du diesen Konvoi auch durchbekommst. Das ist aber zum Glück optional, dieses Spiel. Also man kann sich dann da noch reintüfteln, wenn man möchte, muss aber nicht unbedingt, will man aber natürlich machen. So wie man bei Mario alle Coins haben will, gehört das irgendwie auch dazu. Aber gerade in den späteren Leveln führt es oft dazu, dass man eigentlich dann so sagt, okay, fuck, meine Konstruktion hat gereicht, um ein Auto durchzukriegen, aber der Konvoi, der schafft es nie im Leben. Ich muss nochmal irgendwie ans Zeichenbrett, ich muss nochmal das Ding irgendwie stabiler hinkriegen, weil spätestens beim dritten, vierten Auto, wenn das aus einer Höhe da drauf fällt, bricht die Brücke unter mir zusammen. Oder was auch oft passiert, dass die halt wild durcheinander fliegen und sich gegenseitig rammen. Also das ist mir oft passiert, dass man so Kreuzungen dann quasi in der Luft hat. Ja. Von links schanzen die Auto darüber ins Portal, kommen unten wieder rausgeschossen, müssen irgendwie links oben in den Portal und treffen sich dann halt in der Mitte. Sodass man dann da auch irgendwie neu umdenken muss, weil dann halt ein Konvoi da durchfährt. Und das macht Spiel wirklich dann auch, das bringt so Tiefe rein, wenn man diese Level dann nochmal auf einen Konvoi hinweg optimieren muss.
Was ich halt oft als Problem hatte, ist, wenn ich zum Beispiel eine Sprungstelle hatte, dann war die genau so optimiert, dass da ein Auto perfekt drüber springt, genau im richtigen Winkel auf der Landeplattform aufkommt und irgendwie weiterfährt. Womit ich aber halt nicht gerechnet habe, ist, wenn da halt zwei Autos gelandet sind, dann fängt die Brücke an zu schwingen. Ja. Und dann kann es halt auf einmal sein, dass das dritte Auto eben nicht mehr genau auf der Plattform landet, sondern halt irgendwie dagegen prallt und dann runterfällt ins Säurebad. Und dann musst du auf einmal wieder irgendwie anfangen, okay, also die müssen einen Tick höher springen, damit da auch der Konvoi durchkommt. Oder ich muss die Plattform, wo die dann landen, ein Stück absenken, damit sie selbst bei Schwingungen irgendwie tief genug ist, damit die dann alle da drauf landen, und dann hat man aber manchmal das Problem, aber wenn ich sie jetzt absenke, dann landen die auf der ersten Platte und der komplette Landedruck in Anführungsstrichen geht dann auf diese Säule und auf einmal bricht sie dann zusammen, meine Landekonstruktion, und dann hat man halt auf einmal wieder ganz andere Probleme. Also man muss dann in der vierten Phase echt viel, viel Zeit mit Ausprobieren und Optimieren dann irgendwie zubringen, ne? Weil man auch manchmal dann halt irgendwie, warum bricht denn diese Säule immer? Wie kann ich denn das machen? Und dann baut man halt zwei Säulen, oder man baut so eine Y-Konstruktion, um irgendwie das Gewicht gleichmäßiger zu verteilen. Dann wird die auf einmal zu schwer und bricht in sich zusammen, bevor das erste Auto drüber gefahren ist. Und das ist dieses klassische Feingefummel, und da kann es dann, das ist auch so ein bisschen meine Kritikpunkt, so ein bisschen frustig auch werden, weil man dann halt viel so Trial and Error, du musst halt immer wieder fahren, oder du musst dann, um manchmal dann irgendwie ein Companion Cube irgendwie genau auf irgendwie eine bestimmte Stelle zu werfen, musst du dann halt echt ein paar Mal mit irgendwie Winkeln und Abschusssachen und Portal-Einflugswinkel und Portal-Ausflugswinkel irgendwie rumexperimentieren, und da kann man schon manchmal so ein bisschen frustriert sein, bis dann endlich der Konvoi da durchgekommen ist.
Das Einzige, was mich daran wirklich, also den Kritikpunkt habe ich schon auch, der gehört aber natürlich auch zu diesem Knobeln irgendwie so ein bisschen dazu. Mich erinnert es da so an Lemmings und dieses Incredible Machines, wenn ihr das noch kennt von ganz früher, wo man so unmögliche Maschinenkonstruktionen mit so Kettenreaktionen gebaut hat. Also so dieses Gefühl kommt auf. Bei Lemmings konnte ich aber vorspulen. Ja, da konnte ich sagen, beschleunige jetzt mal den Konvoi quasi. Die Lemminge sind ja dann auch in so einem Konvoi rausgekommen. Und da konnte ich sagen, spule jetzt mal an die Stelle vor, an die ich das testen will. Und dann baue ich hier jetzt einen Brückenbauer und den Stopper und so weiter. Ah, klappt nicht, nochmal. Und bei Bridge Constructor Portal fehlt mir einfach diese Vorspulfunktion, dass ich das schneller abspielen lassen kann. Weil wenn ich an der letzten Stelle, wo ich die Schanze habe, mein Level ist, steht schon komplett und ich habe es eigentlich schon fast geschafft. Aber am Ende gibt's halt diesen blöden Companion Cube, der dann diese Sentry Gun umschmeißen muss und die eine Brücke oder so, dann muss ich immer wieder komplett zuschauen, wie dieser Konvoi durch den Level fährt, um am Ende das halt zu erfahren. Das ist jetzt eine Sache von 20 bis 30 Sekunden, aber wenn man das halt 10, 12 Mal probiert, dann addiert sich das halt einfach auf und man kennt ja den ersten Teil dann schon und der hat mich dann genervt, den immer wieder anzugucken, dass ich nicht gezielt an einer bestimmten Stelle testen kann, weil das Einzige, was es gibt, ist dieser Testmodus, also du kannst eben sagen, bauen, da ist dann keine Physik. Dann gibt's Testen, dann kannst du einfach nur gucken, hält meine Brücke der sich selbst quasi aus und dann gibt's den Modus Fahren. Aber nur dieser Fahrmodus ist ja dann auch entscheidend und dann gibt's eben diesen Konvoi-Fahrmodus noch. Und da hätte ich gern einfach eine Möglichkeit gehabt, gezielt bestimmte Dinge ausprobieren zu können. Und eine Vorspulfunktion würde, glaube ich, dieses Problem schon sehr lösen.
Eine Komfortfunktion, die es aber dann dafür gibt, ist, dass du im Baumodus tatsächlich mit gestreiften Linien schon angezeigt bekommst, wo du noch andere Linien bauen kannst. Also das ist gerade, wenn man so Dreieckskonstruktionen baut, ist das manchmal echt blöd gewesen in den alten, dass man irgendwie nicht sehen konnte, wenn ich jetzt hier das Dreieck baue, kann ich dann auch das Dreieck schließen, weil diese diese Metallplatten, also diese Seile kann man recht weit spannen und auch diese Streben, die kann man auch recht weit spannen, aber die sind auch nicht unbegrenzt in der Länge her einsetzbar. Aber diese Oberflächenplatten, also da, wo dann wirklich die Fahrzeuge drauffahren oder dagegen fliegen oder sowas, die kann man wirklich am kürzesten nur bauen. Und da ist es halt manchmal dann irgendwie doch recht hilfreich, wenn du schon im Baumodus, also quasi im Ziehen der Platte siehst, ob du jetzt schon den Übergang zur nächsten schaffst oder wie du das dann irgendwie einbauen kannst. Und das fand ich eine ganz angenehme Komfortfunktion und natürlich auch die Funktion, dass man dann halt auch zum Beispiel Verknüpfungspunkte nicht komplett zurückbauen muss, sondern man kann sie dann verschieben. Mhm. Also wenn man halt zum Beispiel merkt, der Sprungwinkel reicht noch nicht, damit die dann da drüben landen, ich muss noch einen Tick steiler bauen, dann kann man einfach diesen Verknüpfungspunkt vom Ende, zumindest auf dem iPad, ich denke, mit der Maus geht's wahrscheinlich genauso, einfach anpacken und dann wird der so beweglich und dann kann man ihn einfach ein Stück höher ziehen und dann reicht das vielleicht schon. Und man muss nicht dann zurückbauen und alles neu bauen.
Gut, dass du es ansprichst. Du hast auf dem iPad gespielt, kam gleichzeitig auch eben für iOS raus. Ich habe es am PC gespielt. Ist natürlich auch ein perfektes Mausspiel, finde ich. Also kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass das auf dem iPad gut läuft. Auf dem, ich weiß nicht, ob es das auf dem iPad auch gibt. Eine der absolut besten Komfortfunktionen war, gleich alle Verstrebungen mitzubauen. Mit Druck auf die mittlere Maustaste kann man quasi so Dreiecke direkt mitbauen lassen. Also du siehst dann, okay, links und rechts sind auch noch so Verstrebungen, die jetzt da mir vorgeschlagen werden. Und auf einen Knopfdruck kannst du dann quasi gleich drei so Teile auf einmal bauen. Das ist gerade für so Anfangskonstruktionen super hilfreich, um so typische Brückenkonstruktionen gleich mal zack, klack, 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 hat man die sofort fertig. Das fand ich sehr praktisch. Weiß nicht, ob das auf dem iPad auch geht mit nur einem Touch-Finger-Button.
Nee, habe ich auf dem iPad nicht rausgefunden, dass das gehen würde, wäre mir was Neues. Hast du verstanden, was das mit dem Geld soll?
Genau, das wollte ich jetzt auch noch anfragen, ja.
In dem alten Bridge Constructor war es immer so, dass du auch für die Brücke nur eine gewisse Geldsumme zur Verfügung hattest. Und das war manchmal einfach auch so ein limitierendes Element. Also du hättest da problemlos ohne große Anstrengung ganz leicht eine Brücke bauen können, aber du hattest halt nur einen gewissen Geldfaktor und je nachdem, wie viele Teile du einsetzt, kannst du dann halt bestimmte Sachen nicht bauen und das hat dann eben dafür gesorgt, dass du manchmal mit ganz wirklich abenteuerlichen Konstruktionen irgendwie arbeiten musstest, damit du irgendwie da mit dieser Summe noch eine Brücke bauen kannst. Und hier ist es auch so, dass es irgendwie Geld gibt, also er zeigt dir immer an, deine momentane Konstruktion ist so und so teuer und dann, maßregelt dich GLaDOS am Ende immer, weil sie immer sagt, es wäre viel zu teuer gewesen, aber ich habe nicht irgendwie, also ist das einfach nur für so persönlich oder für Highscore-Vergleich oder sowas, aber ich habe nie irgendwie jetzt gemerkt, dass er mir sagt, hey, das war jetzt zu teuer, deswegen schaffst du das Level nicht oder so. Er zeigt dir auch vorher nicht an, ob du irgendwie eine Obergrenze beim Budget hast.
Das Spiel ist ja so unterteilt in 10er-Chapters, also immer so 10 Blöcke, kommt dann wieder so eine kleine Zwischensequenz, GLaDOS meldet sich, du bekommst irgendwie so eine kleine nette neue Erweiterung für dein Büro, ganz ganz liebevoll gemacht. Und ich habe immer damit gerechnet, dass jetzt irgendwann das als neues Spielfeature kommt. Also sowas wie der Companion Cube oder die Sentry Cube, sie werden ja dann so nach und nach eingefügt, dass dir das vorgestellt wird, dass du sagst, okay, jetzt habe ich das Element verstanden, jetzt kann ich da irgendwie Druckplatten irgendwie befahren, dann fällt der Companion Cube raus. Ah, ich kann die Brücken auch nutzen, um Winkel zu bauen, um diese elektrischen Kugeln umzuleiten und so weiter und so fort. Und das Geld war ja die ganze Zeit da und ich habe immer drauf gewartet. Ich habe es aber auch nicht komplett durch, muss ich sagen. Aber bis zu dem Punkt, wo wir jetzt beide gespielt haben, habe ich gedacht, irgendwann kommt dann GLaDOS und sagt, so, und ab jetzt kommt noch eine Schwierigkeit dazu. Du hast nur so und so viel Geld. Weil ja das Geld die ganze Zeit angezeigt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach dadurch, dass das im Bridge Constructor immer auch ein Element war früher, dass sie das halt mal mitgeplant hatten, aber dann vielleicht gemerkt haben, okay, das Spiel ist schwer genug durch die Portale, verwirrend genug, wir lassen dieses limitierende Mittel weg, dass man irgendwie nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen hat. Oder vielleicht ist das als New Game Plus irgendwie geplant oder wie gesagt, als Highscore-Vergleich, dass man sich da messen kann, aber es spielt innerhalb des Spiels, soweit wir gespielt haben, keine Rolle. Das hat mich auch verwirrt oder verwundert, aber ich glaube, es ist einfach schwer genug insgesamt schon so durch die Portale.
Ich fand es aber insgesamt vom Schwierigkeitsgrad sehr angenehm, weil der wirklich kontinuierlich ansteigt oder beziehungsweise kontinuierlich ist eigentlich das falsche Wort. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte zwischendrin auch irgendwie das Gefühl, es gibt dann wieder leichtere Level. Vielleicht bin ich einfach besser geworden. aber ich hatte nie so das Gefühl, weil ich hatte manchmal echt Level, wo man lange, lange rumbaut, weil da gibt es irgendwie 6 Portale und zig irgendwie Energiebarrieren, wo du nicht durch kannst und ganz wenige Anknüpfungspunkte, nur um deine Brücken drauf zu bauen. Und das ist echt knifflig. Und da bin ich dann lange gesessen und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, ach, und die zwei Level danach, die habe ich dann irgendwie zack, zack gebaut, passt, Konvoi, ja, läuft auch im ersten Durchlauf durch, alles klar, perfekt. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es sind dann absichtlich auch wieder so leichtere, damit man irgendwie das Gefühl von Progression hat, dass man nicht nach einem Level, wo man echt lange gesessen ist, sofort den nächsten Klopper bekommt, so ungefähr.
Ja, es liegt auch ein bisschen, glaube ich, an dem Level-Design, dass manchmal so Gimmick-Level dazwischen sind. Also mir ging es da wie dir, es wird schon insgesamt wird schon immer komplexer und schwerer. Wie du schon angedeutet hast, mal ist es halt die Schwierigkeitsgrad dadurch definiert, dass irgendwie 8 Portale da drin sind und du erstmal kapieren musst, wo kommt denn überhaupt welches Auto raus. Manchmal ist die Schwierigkeit eher so mit der Physik, dass man irgendwie 5 Autos jumpen lassen muss und man irgendwie richtig aufkommen muss. Da kann man auch manchmal ein bisschen besseres Händchen haben, diese Brücken gleich irgendwie besser, diese Rampen gleich besser zu bauen. Also es ist manchmal so ein bisschen auch abhängig davon, ob jetzt so ein Gimmick da drin ist. Also ich erinnere mich an ein Level, da gab es einfach nur eine Beschleunigungspaste und irgendwie 3 so Gummiwände, wo dann die Autos abprallen. Und ich habe das auch relativ zügig gleich geschafft, die Autos da richtig abprallen zu lassen, dass sie halt irgendwie ins Ziel geplumpst sind. Und dann bin ich gleich weiter zum nächsten. Aber ich glaube, dass man sich an solchen physikbasierten Leveln auch manchmal halt komplett irgendwie verfranzen kann, wenn man halt falsch anfängt zu bauen oder zu kompliziert denkt. Von daher ist es, glaube ich, dadurch schwankt der Schwierigkeitsgrad so ein bisschen durch diese Physik. Basiert halt.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass man halt einfach eine Erfahrung dazu gewinnt und deswegen einem vielleicht das nächste Level dann leichter vorkommt, weil man jetzt halt ungefähr weiß, wie das funktioniert mit dem Beschleunigungsgel oder weil man halt im Level vorher gelernt hat, du kannst auch hier irgendwie eine Rampe bauen, um diese Energiekugel dann irgendwie umzuleiten und dann weiß man es halt schon fürs nächste Level und dann kommt einem das einfach leichter vor. Das ist vielleicht gar nicht leichter. Das kann tatsächlich sein, dass das der eigentliche Grund ist. Aber ich habe auch irgendwie bei dem Spiel so das Gefühl, das ist jetzt nicht so eins, wo man sich irgendwie hinsetzt und dann irgendwie 8 Stunden am Stück spielt und dann ist man fertig, sondern das ist so eins, was man immer zwischendrin mal wieder rausholt. Das mag vielleicht auch einfach an diesem iPad-Dings liegen, vielleicht ist es am PC anders, aber ich hatte dann immer so, jetzt hast du irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit vorm Essen oder sowas, jetzt probierst du einfach mal. Und dann hat man da wieder irgendwie 2-3 Level geschafft und dann legt man es auch wieder weg und das ist auch gut so. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein Spiel, was sich eher so als Zwischendurch-Unterhaltung versteht und jetzt halt nicht ein, ja, wie gesagt, so ein 8-Stunden-Abenteuer, wo man halt sagt, das ist dafür gedacht, dass man es halt so am Stück von vorne bis Ende durchspielt.
Nee, klar. Also am Anfang, finde ich, kann man schon ein paar Stunden damit verbringen. Also so die ersten 2-3 Stunden, die verfliegen ja wie im Flug, weil man einfach Bock hat auf diese Welt, immer neue Sachen dazukommen. Aber da bin ich ganz bei dir, gerade in den späteren, also so ab Level 30, da wird es dann schon auch teilweise echt knoblig, knifflig und man ist da schon 20, 30 Minuten pro Level beschäftigt stellenweise, bis man da so Brücken gebaut hat. Da war es dann auch oft so, dass ich dann jetzt nicht nochmal direkt Lust hatte, nochmal 2, 3 Level in der Größenordnung zu machen. Da habe ich mir das dann eher so ein bisschen zwischendurch aufgehoben. Und ich glaube, deswegen ist auch die iPad-Version, glaube ich, ganz gut, weil man dann zwischendurch mal immer wieder ein Level machen kann. Aber von der Steuerung fand ich es dann am PC doch ein bisschen angenehmer, glaube ich, durch die Maus-Möglichkeit. Aber du warst ganz zufrieden mit der iPad-Steuerung, oder? Dann bietet sich das ja ganz gut an für zwischendurch.
Ja, also sie ist schon manchmal, wenn man irgendwie gerade am Optimieren, da könnte sie manchmal ein bisschen irgendwie genauer sein. Das ist dann schon natürlich fummelig, weil man halt dann ganz kleine Dreieckkonstruktionen baut und dann will man irgendwie die Rampe so ein Kästchen höher machen, damit die Fahrzeuge höher fliegen und dann hast du aber halt mit deinen dicken Wurstfingern. Man kann dann zwar ranzoomen, aber du hast dann trotzdem manchmal Probleme. Dann willst du irgendwie den Punkt greifen und dann macht er aber nebendran eine weitere Strebe oder sowas. Und so, ah nein, da muss ich erst die wieder löschen und so. Also man hat schon manchmal diese Momente, aber im Grunde und im Kern bin ich da eigentlich echt immer gut irgendwie vorangekommen und das Spiel hat dann schon das gemacht oder die Brücke und die Konstruktion sah dann schon so aus, wie ich das irgendwie haben wollte. Also das war schon für mich halt so, gerade jetzt so über die Feiertage und so zwischen den Jahren, wenn man dann eh immer noch hier noch irgendwie zum Essen und da noch was hat und dann hat man immer zwischendrin mal so kurze Zeitstints so ungefähr und dafür war es dann auf dem iPad natürlich perfekt, weil man es einfach mal wieder rausholen konnte.
Es hat auch nicht so mega hohe PC-Anforderungen, also wer jetzt einen schwächeren Laptop hat und viel im Zug unterwegs ist, für den ist es glaube ich auch sehr geeignet, weil es jetzt, ist zwar 3D, also man hat zwar so eine 2D-Perspektive beim Bauen und wenn man dann eben ein Testfahrzeug loslässt, dann schaltet es in so eine leichte Tiefenperspektive. Es bleibt zwar noch so von der 2D-Ansicht, aber man sieht schon, dass es ein 3D Modell ist. Also es ist schon ein 3D-Spiel, aber eben diese 2D-Lemmings-Perspektive. Aber das dürfte auch auf älteren Laptops und so gut laufen und auf Macs.
Ich bin sehr gespannt, weil für die Switch ist es ja schon bestätigt, ob das da dann eher mit der Touch-Steuerung, wie sie jetzt eben auf dem iPad funktioniert, läuft, oder ob man das dann über eine ganz andere Steuerung, weil für Konsolen kommt es ja dann auch raus. Also da muss man dann ja so eine Art virtuellen Cursor haben, den man mit dem Stick hin und her schiebt und dann, ja, weiß
ich. Ja, ich habe das am PC auch kurz mal mit dem Gamepad ausprobiert, war jetzt kein Problem. Also man hat dann auf den Schulterbutton und so wechselt man dann halt einfach diese Bautypen hin und her, ob man jetzt die Stahlträger oder die Seile will und mit den Analogsticks steuerst du halt einfach wie die Maus. Also das ist jetzt kein großes Problem, das war ganz gut angepasst und so wird es auf der Switch auch funktionieren, weil mit Touch werden die sich nicht verlassen. Vielleicht wird Touch überhaupt nicht angeboten werden, weil du das ja auch in stationärer Version ohne Touch spielen können musst. Wenn es in der Dockingstation ist, kannst du ja gar keinen Touch nutzen. Von daher wird da diese ganz normale Controller-Steuerung, wie sie jetzt am PC auch kompatibel ist, da auch implementiert sein. Ich gehe mal eher davon aus, dass Touch überhaupt nicht drin ist.
Das ist ein valides Argument, weil ich nicht bedacht habe, dass man ja, stimmt, auch im TV-Modus das Ganze dann steuern muss.
Aber es geht gut mit dem Game. Ideal natürlich, also ich würde eher zur PC-Version mit der Maus oder zum iPad greifen, ehrlich gesagt. Aber wenn man solche Spiele sonst nicht spielen kann, also für die Switch, denke ich, ist es ein ganz cooler Titel, weil man es, wie gesagt, auch zwischendurch halt mal im Level dann machen kann. Sehr cool auf jeden Fall, ja.
Ja, also ich hatte da auch großen Spaß mit. Und es ist allein schon deswegen auch eine Empfehlung, weil es ja geradezu lächerlich günstig ist. Also auf Steam habe ich gerade nachgeschaut, kostet es 10 Euro, also 9,99 Euro, aber rund 10 Euro. Und für iOS ist es sogar noch günstiger, da kostet es dann irgendwie, und für Android auch irgendwie um die 5 Euro. Und das ist es allemal wert. Also weil man da wirklich halt eine witzige, coole Steam-Welt bekommt und dieses Bridge-Constructor ist eh immer so ein unzerstörbares Spielprinzip. So, das macht einfach immer
Spaß. Steam-Welt.
Ich sage immer Steam statt Portal. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Und ja, also wirklich, wirklich ein schönes Spiel, was sie ja sich erwacht haben in Innsbruck.
Arg viel Lore kommt natürlich nicht rüber. Also das sollte man jetzt, wenn man jetzt nur Portal-Fan ist und mit so Puzzle-Bridge-Constructor irgendwie gar nichts anfangen kann, dann ist es nicht das richtige Spiel für euch. Also es hat zwar diesen Humor, aber es ruht sich schon auch ein bisschen darauf aus, wie bekannt halt Portal ist. Also GLaDOS kommt halt zwischendurch, macht ein paar sarkastische Kommentare. Du siehst da diese kleinen Zwischenanimationen, aber man lernt jetzt nichts über die Portal-Welt was man noch nicht vorher wusste. Also da hat selbst Lego Dimensions sogar mehr, mehr Input gebracht für dieses Universum. Da sollte man sich, glaube ich, nicht zu viel versprechen von dem Bridge Constructor. Es ist im Grunde des Herzens schon ein Bridge Constructor mit einem coolen Skin. Das darf man nicht vergessen. Aber es bringt halt durch diese Portal-Welt wahnsinnig coole, knifflige Rätsel damit rein. Aber es ist kein Portal-Spiel im eigentlichen Sinne, dass man jetzt irgendwie sagt, das ist, führt die Geschichte irgendwie weiter. Auf keinen Fall.
Nee. Also da muss sich Valve schon noch selber hinsetzen, wahrscheinlich, um dann mal, aber ich weiß gar nicht, ob das ist bei Valve wahrscheinlich eh immer so ein Ding, dass man immer sagt, ja, machen die überhaupt noch mal irgendwann was mit Half-Life oder Portal oder sowas zu tun hat, weil das ist ja auch schon wieder, wann ist das Portal 2? Schon auch schon wieder irgendwie 5, 6 Jahre alt.
Aber darf ich dich kurz unterbrechen? Genau jetzt ist der Podcast 33 Minuten und 33 Sekunden lang. Also von daher ist Half-Life 3 confirmed.
Ja. Wunderbar. Schade, dann haben wir aber den optimalen zeitlichen Absprung verpasst, um es noch irgendwie wirklich auch noch zum Meme werden zu lassen. Aber haben wir das Meme auch noch eingebaut. Wunderbar. Und ja, also Bridge Constructor Portal, wie gesagt, das beste Lizenz-Serien-Crossover in der vergangenen
Saison,
ja, Spielsaison. Wie hast du das genannt? Du hast es nicht Crossover genannt, sondern was anderes, aber ich glaube, das kommt aus dem Hip-Hop, oder?
Mashup,
ja, aber ist Mashup nicht irgendwie, wenn zwei, nee, ist ein Feature, wenn zwei Hip-Hopper zusammen irgendwie was machen?
Nee, Mashup ist ja, was weiß ich, wenn du in Britney Spears mit einem Guru-Track oder so mischt, oder? Dann ist es doch auch so ein Mashup aus diesen beiden Genres. Also Mashup ist ja einfach nur zusammengemasht. Aber es ist jetzt kein spezieller Hip-Hop-Ausdruck.
Achso, ich dachte immer, das wäre irgendwas mit Hip-Hop, aber dann habe ich das mit Feature verwechselt. Wenn der eine Hip-Hopper für das Album vom anderen irgendwie einen Song mitproduziert oder sowas, dann ist, oder damit auftritt, dann. Ich verquatsch mich hier es fällt auf, dass ich da keine Ahnung habe von.
Ich kann jetzt auch irgendwie Spielertransfer. Es ist so, als wenn GLaDOS vom ersten FC Nürnberg. Nein. Nein. Mashup, ne, Genre-Mix wäre, glaube ich, so das. Das, was man in der Computerspielszene sagen würde, oder? Ein Genre-Mix. Fans, Portal-Fans greifen zu, Bridge Constructor.
Fans auch, ja. Und alle anderen spielen Probe. Genau. Gut, alles klar. Dann haben wir das auch vercastet. Und ja, dann willst du noch einen von deinen 120 Portal-Gags vorlesen als Rausschmeißer?
Nee, alle.
Oder wollen wir Still Alive singen? Nee, ich glaube, das wollen wir den Hörern nicht antun.
Das wollen wir nicht.
Gut.
Sehr schön, aber Portal lohnt sich auf jeden Fall. Bridge Constructor Portal, geht's raus und macht ein paar Portale.
Wunderbar, alles klar, dann hören wir uns morgen und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Manu.
Tschüss.
Ciao.
So, wir sind zurück aus der Folge Bridge Constructor Portal mit Daniel. Der lässt sich entschuldigen hier für den Sonntagsbrunch. Ich sitze hier immer noch gemütlich mit Micha. Unser Kaffee ist inzwischen leer. Wir haben die Folge natürlich komplett live mit angehört.
Genau.
Eine Stunde später. Nein, Micha, was ist diese Woche passiert? Wir haben groß angefangen natürlich mit unserer Jahresvorschau. Das war so unser Start auch ins Podcast-Jahr. Bevor wir aber zu den Folgen kommen, vielleicht noch ein kleines Update auch für Leute, die uns unterstützen. Wir sind fast bei 900 Patreons. Es ist ein bisschen angestiegen im Januar. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme 897 Patreons. Es fehlen also noch genau 3 Stück, um eine schöne runde Zahl da stehen zu haben. Und sind bei $4,400 angelangt. 4,402 sogar genau. Das heißt, wir nähern uns dem nächsten Stretch Goal, Micha. Bei 4.500 gibt es ein neues Format von dir. Vielleicht magst du dazu nochmal 2, 3 Takte sagen.
Genau, also in diesem Format geht es um Sexualität in Videospielen, also alle Themen um Liebe und solches, was mit Partnerschaften und so zu tun hat, also Romanzen, Darstellung von Geschlechtern und so weiter und so fort. Also es sollte so ein Oberthema werden, weil ich festgestellt habe, dass dadurch, dass Spiele immer menschlicher werden, dass man halt sehr viele, es geht halt sehr viel stärker in den letzten Jahren auch um Charaktere und natürlich auch um zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich fand, es war jetzt irgendwie in der Zeit halt, da auch mal ein Format zu machen, was dieses Thema aufgreift. Also es ist nicht so ein reines Ding, wo es jetzt nur um Sex geht, sondern es geht natürlich auch um Beziehungen. Also so zum Beispiel werden so, ich denke zum Beispiel an diesen ganzen Adventures, die ganzen Interactive Movies, wenn man so möchte, so Telltale-Kram oder hier Dings, unser Liebling David Cage und solche Sachen. Ich denke, das sind also da deutliche Aspekte oder auch schon Mass Effect. Also Mass Effect hat ja auch so ein Feature, wo du dich mit anderen Menschen oder Aliens Lebensformen dann irgendwie zusammentun kannst und da entstehen dann auch romantische Beziehungen und so. Und ich finde das relativ interessant. Also die Technik geht weiter, man stellt halt sehr viel mehr komplexere Charaktere dar und natürlich ist halt auch ein Aspekt davon, was passiert eigentlich in deren Liebesleben, wie werden sie auch dargestellt? Ist es etwas, was in Spielen vielleicht einen besonderen Drive bekommt? Also dieses gesamte Oberthema haben wir damit drin. Es schließt natürlich aber auch so diese, in Anführungsstrichen, klassischen Themen ein, wie zum Beispiel Kostüme von Charakteren oder halt irgendwie auch andere Sachen. Also alles um Liebe, Sex und all die schönen Dinge drumherum. Und da würde ich gerne halt ein Format machen, das sich auch mit Leuten vorantreibe, die sich halt auch mit diesem Thema auskennen. Also eine Kandidatin ist ja halt zum Beispiel die Nina Kiel, die auch ein Buch über dieses Thema geschrieben hat und so. Aber es gibt halt auch andere Leute, die sich zum Beispiel sehr viel besser mit der Querszene irgendwie zum Beispiel auskennen oder so. Also da werde ich dann auch ein bisschen mischen. Also es wird dann sowohl Mainstream-Spiele dann besprechen, die dann dieses Thema aufgreifen, so, also Spiele, die relativ bekannt sind, wie halt eben der David Cage-Kram oder Yakuza zum Beispiel oder so. Aber halt dann auch mal in die Nische springen und in die Titel heraussuchen, die sich dann zum Beispiel mit der Queer-Community beschäftigen oder mit Homosexualität oder so. Das machen oft dann auch kleine Titel, die unbekannter sind, die man dann halt nicht so oft in irgendwelchen Spielblogs dann findet. Und mein Auftrag ist es dann halt, dort drin in diesem Format das zu suchen. Und das ist ergänzend zu den Hidden Gems, die ich sowieso schon mache, und zu den oh Gott, ey, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, den Rückschauen zu den anderen Spielen.
Das vermischt sich natürlich auch ein bisschen, aber wir werden da in diesem Format dann zum Beispiel auch mal ein paar Spiele bündeln oder sowas. Wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele so Indie-Spiele, dieser Shower Simulator oder Wash With Your Dad oder genau. Shower With Your Dad oder sowas, die zu klein sind vielleicht auch, um deine ganze Folge mitzufüllen, die aber unter dem Gesichtspunkt dieses Lamour-Formats durchaus interessant wären, da vielleicht mal mehrere Spiele von einem Entwickler zu betrachten. Was hat der oder die Entwicklerin da vorangetrieben in diesem Themenbereich? Oder man schaut sich vielleicht mal auch sowas an wie Dating Sims. Was ist denn eigentlich der Reiz von Dating Sims? Warum gibt's die? Was passiert da? Was ist die Historie? Also so schon ein bisschen in die Richtung, wie wir es mit den Brunch-Themen gemacht haben, aber eben sehr speziell gemünzt auf Liebe, Sex und Zärtlichkeit.
Auch so, weil du das jetzt gerade sagst, also sowas wie Sims wäre zum Beispiel auch interessant und auch so in so Lebenssimulationen auch so passiert. Also da kann man auch zum Beispiel mal gucken, wie läuft so virtuelles Dating in Second Life zum Beispiel oder halt auch generell so ein Online-Spielen. Also da gibt's, es ist ein Riesenfeld. Feld, das komischerweise halt einfach nicht so präsent ist, wenn es darum geht, dass es in der Journalistik dann, also es gibt kaum Leute, die es gibt manchmal so einen Special-Artikel zu diesem Thema und das war es dann irgendwie. Und deswegen habe ich mich gefragt, warum reden die Leute eigentlich nicht darüber? Das ist doch die natürlichste Sache der Welt, Liebe und Sex. Warum wird darüber nicht stärker gesprochen? Weil Computerspiele sind ja auch nichts anderes als Werke, die von Menschen geschaffen worden sind. Und Menschen ist halt immer ein Teil des Menschseins sozusagen. Und ich finde es halt spannend, diesen Aspekt halt genauer zu beleuchten. Und manchmal ist es halt einfach versteckt zwischen den Codezeilen. Manchmal ist es halt aber auch ganz offensichtlich und darüber zu sprechen, finde ich halt spannend. Also auch so um diese Erwartung zu nehmen, es geht jetzt nicht nur um Sexismus, es geht ganz allgemein um dieses große Oberthema in allen verschiedenen Ausrichtungen. Ich habe jetzt des Öfteren schon ein Gespräch mit Leuten, so dieses Missverständnis gehört, es ist nicht nur ein Cast, wo es nur um Probleme geht, es ist halt auch ein Cast, wo halt auch Sachen angezeigt werden, einfach mal so einen Einblick dazu bekommen, einen Blickwinkel zu finden.
Nee, wir sind ja generell ein sehr positiv gestimmter Podcast und das wird sich auch in diesem Format abbilden, dass wir auch die positiven Seiten beleuchten, die in diesem Themenfeld gestaltet und bereits existieren.
Genau.
Sehr schön. Also ab $4,500, wir nähern uns dem Ziel. Vielen, vielen Dank an alle, die jetzt neu dazugekommen sind bei Patreon. Und wir arbeiten im Hintergrund auch, weil wir oft die Frage jetzt bekommen, Stefan ist sehr fleißig gerade, hält uns auch im internen Chat, also unser Entwickler Stefan, der ohne Hosen, ihr erinnert euch, der auch hier öfter mal zu Gast schon war. Er werkelt fleißig an unserer neuen Webseite und wie gesagt, der Wunsch kam auch und die Frage kam auch, kann man euch auch ohne Patreon unterstützen? Geht momentan noch nicht so richtig. Also ihr könnt uns natürlich direkt über PayPal auch kleinere Sachen zukommen lassen. Das ist natürlich gar kein Thema, aber halt gekoppelt mit dem Zugriff auf die Folgen. Das wird dann auch über die neue Webseite geregelt, dass Patreon nur einer von mehreren Zahlungsmöglichkeiten sein wird. Da werden wir dann auch mit Stefan zu gegebener Zeit nochmal hier im Wochenrückblick oder im internen, vielleicht eine internen Moin-Folge auch machen, wo wir nochmal genauer auf die Details eingehen. Aber da arbeiten wir eben auch dran, dass dann sowas wie Bankeinzug oder SEPA oder solche Zahlungsmöglichkeiten möglich sind, um Zugriff auf die Folgen zu bekommen. Das läuft dann alles über die Webseite und dann ist Patreon eben nur eine Möglichkeit unter mehreren, weil wir eben ja auch letztes Jahr gemerkt haben, bei dieser angekündigten Umstellung mit den Gebühren bei Patreon, dass man da auf jeden Fall sicherer fährt, wenn das eben nicht der einzige Pfeiler ist, auf der die ganze Finanzierung dieses Projekts hier läuft. Genau. Deswegen arbeiten wir da fleißig dran. Sehr schön. Vielen Dank, Stefan, an dieser Stelle auch fürs Werkeln. Und wir haben auch ein bisschen gespielt und gepodcastet diese Woche. Das ist ja unsere erste Podcast-Woche ab dem 8. Januar. Und dann lass uns doch auch mal direkt eintauchen, Micha. Zur Jahresvorschau Teil 1 und Teil 2 müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Das waren die Folgen am Montag und am Dienstag. Da haben wir sehr ausführlich gesprochen über die Spiele, auf die wir uns freuen 2018. Und wie immer sind dann natürlich eher die größeren, bekannteren AAA-Titel dabei, weil, wie wir aus Erfahrung ja auch schon wissen, kann man am Anfang des Jahres schlecht wissen, welche Indie-Perlen man entdeckt. Das ist halt einfach so.
Ja, das stimmt. Das ist halt alles sehr spekulativ und das sollte man natürlich in diesem Fall berücksichtigen. Manchmal irrt man sich natürlich auch gewaltig. Das ist aber vielleicht auch ganz spannend, dass man dann einfach mal vergleicht, wie waren die Erwartungen und wie ist das letztendliche Produkt dann irgendwie geworden. Und es ist natürlich, es gehört natürlich auch einfach dazu, diese Vorschau-Cast dann am Anfang des Jahres zu machen. Es wird, ich spekuliere bei vielen Dingen eigentlich nicht so gern und so, aber es ist halt einfach trotzdem ganz spannend, dann halt einfach zurückzuschauen und zu gucken. Es hilft auch so ein bisschen bei der Sortierung. Also was erwartet einen dieses Jahr, was kann da kommen und so. Es ist dient auch so ein bisschen zur Beruhigung.
Also ja, es macht ja auch Spaß. Also diese Vorfreude gehört in diesem Computerspielfeld und Videospielfeld ja einfach auch dazu. Also ich freue mich wirklich auch über Spiele, die da jetzt angekündigt sind auf der Liste. Und zwei kleine Updates dazu sind sogar passiert. Nämlich der Daniel hat mir doch nicht so richtig geglaubt, so wie ich ihm nicht glauben wollte, dass Red Dead Redemption 2 letztes Jahr kam und ich sollte ja recht behalten, war er ja sehr kritisch mit meiner Vorfreude auf Cyberpunk von CD Projekt, Cyberpunk 2077. Und just in dieser Woche nach unserem Jahresvorschau kam das erste neue Lebenszeichen von Cyberpunk seit 4 Jahren. Also seine Kritik war ja durchaus berechtigt, ob das nicht Vaporware ist. Und genau diese Woche kam ein Tweet im offiziellen Cyberpunk 2077 Account und der hat nichts anderes gesagt als Beep. So als wenn halt ein Computer hochfährt oder irgendein Roboter, der sein erstes Mal wieder so nach einem Kryoschlaf irgendwie Beep sein erstes Signal sendet. Und den gab sogar auf Deutsch, den Tweet, nämlich mit IE statt Doppel-E. Also wenn das kein Zeichen ist, dass sich da irgendwas tut oder dass wir dieses Jahr irgendwas von Cyberpunk erfahren, entweder ist jemand auf der Tastatur ausgerutscht und hat aus Versehen irgendwie einen Tweet losgeschickt oder dem Fabian Döhler, der den Account wahrscheinlich auf Deutsch betreut, dem war langweilig, das glaube ich ja sogar am ehesten. Aber ansonsten könnte das als Zeichen gewertet werden. Zumindest die internationale Presse hat sofort eine Newsmeldung draus gemacht über einen Tweet mit 4 Buchstaben, dass Cyberpunk ja doch noch am Leben sei.
Es lebt.
Also so ist groß die Erwartung.
Ja, genau.
Lebt, genau. Ja, und die zweite Meldung, die auch ein bisschen kurios war, tatsächlich eine Meldung wert, dass God of War, da freue ich mich ja drauf, auf dieses Reboot, das kommt im Vorschau-Cast ja auch vor, dass Kratos nicht springen kann. Und ich so, okay, whatever. Soll ich mich jetzt weniger freuen oder was? Keine Ahnung, was das sollte. Ich kann daraus auch nichts rauslesen, was das für das Spiel bedeutet, dass Kratos nicht springen kann. Aber wir haben schon etliche Spiele erlebt, bei denen der Darsteller nicht springen kann und die sind trotzdem gut geworden. Also von daher nur als kleines Kuriosum.
Das ist ja als richtig als Kritik formuliert oder what?
Das war einfach eine Meldung. In irgendeinem Interview ging das halt als Fetzen rum, ja, dass Kratos im neuen Adventure nicht springen kann. Und ich so, ja, okay. Kann halt nicht. Das ist ein alter Mann, natürlich springt der nicht mehr. Wann bin ich das letzte Mal gesprungen? Das ist halt so im Alter. Meine Güte. Naja. Aber auf jeden Fall auch ein Zeichen, dass es kommt. So, das war's. Hast du noch was hinzuentdeckt?
Nö. Ach so, stimmt. Doch, warte mal. Hier, dieses Hyrule Warriors kommt halt auch für Switch. Wurde oft gewünscht. Wir haben uns gefragt, wann kommt's eigentlich? Es kam. Es kommt jetzt. Wurde angekündigt. Das wird schön.
Auf einer Nintendo Direct Mini, die diese Woche passiert ist. Genau. Ja, und unsere Analyse, dass die Switch voll durchstartet, wurde da auch bestätigt. Also die Switch wird überhäuft mit Ports. Dark Souls kommt als Portierung für die Switch. Ja, die Switch wird mit Portierungen überhäuft. Sehr viele alte Wii U-Titel kommen dann eben auch wieder. Und auch ein Switch-Spiel, auf das wir uns sehr gefreut haben, nämlich Ahead in Time, war unsere Folge vom Mittwoch, Folge 2092. Da habe ich mit der guten Lara über diesen 3D-Plattformer gesprochen. Der kam im Dezember auch für die Konsolen. Für PC war der schon eine ganze Weile unterwegs und hat mich wirklich schwer begeistert. War ein richtig, richtig cooler 3D-Plattformer. Zuckersüß, aber eben auch mit sehr vielen spielerischen Ideen und muss sich hinter Mario Odyssey eigentlich auch echt überhaupt nicht verstecken. Ist ein bisschen oldschooliger. Mario Odyssey macht da ein paar Dinge moderner und natürlich auch sehr viel gepolischter, weil es Nintendo ist. Aber dieses Kickstarter-Projekt von diesem Indie-Studio Gears for Breakfast, genau, sehr sympathischer Name, passt ja gut zu uns, hat mit Ahead in Time wirklich einen sehr soliden 3D-Plattformer abgeliefert. Und Lara und ich waren auch gleichermaßen begeistert.
Ist aber halt auch, also das Spiel ist bestimmt super, ne? Aber hat aber echt viele Kontroversen drumherum.
Genau, da sind wir auch eingegangen drauf im Podcast. Da gibt's eben einmal diesen JonTron, der YouTuber, der sehr durch rassistische Äußerungen aufgefallen ist und der dann ausgerechnet auch noch einen Charakter spricht, der von einem Schwarzen designt wurde. Und der hat sich dann zu Recht auch darüber natürlich dann beschwert. Die Gears for Breakfast haben aber da überhaupt bis heute keinerlei Statement zu rausgehauen. Da gehen wir auch gezielt drauf ein im Podcast. Und das darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben bei so einem Spiel. Genau, und dann gibt's eben noch Anschuldigungen an einen der Lead-Designer, da reden wir auch drüber. Aber das Spiel ist nonetheless richtig, richtig gut. Sollte man sich mal anhören oder anschauen, wenn man sich irgendwie für 3D-Plattformer interessiert. Natürlich eben auch immer abwägen, ob man das trotz oder wegen dieser Kontroverse dann vielleicht boykottiert oder so. Das ist natürlich völlig legitim. Aber da reden Lara und ich ausführlich im Podcast drüber.
Es ist ja auch wirklich sehr schwer. Also gerade, dass das jetzt mit den Schauspielern auch zutage gekommen ist, mit den ganzen, sexuellen Übergriffen und so. Das sind, ist auch schwer. Also man kann jetzt nie wieder ohne den Gnom im Kopf, der sagt, hier war was, einen Kevin Spacey-Film gucken, zum Beispiel. Also es wird ja nie weggehen. Das ist halt auch ein bisschen schade. Ich habe House of Cards nie gesehen, zum Beispiel. Ich wollte mir das aber eigentlich immer mal gucken, weil das von David Fincher produziert ist und ich bin ein großer David Fincher-Fan. Ich hatte einfach nur keine Zeit, das bisher zu gucken. Beziehungsweise nicht so Bock gehabt, was politisch ist, so eine Politserie zu gucken bei den ganzen politischen Kram, der in der Welt passiert, da will man nicht noch mehr Politik. Und jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, diese Hintergrundgeschichte, weil du das immer im Hinterkopf behalten wirst. Und wo immer Kevin Spacey vorkommt, hast du es immer da. Und also ich habe irgendwie Baby Driver kürzlich gesehen und auch Kevin Spacey vor und der Film ist gut, aber man sitzt da und denkt, ja, aber Kevin Spacey, the fuck. Und es ist schon ein bisschen, und so ist es halt leider bei solchen Sachen dann auch. Also Ahead in Time wird dann immer so ein bisschen, da ist so ein kleines Geschmäckchen mit drin.
Ja, da ist halt so ein dunkler Schatten drauf. Und das Problem ist dann auch, die Diskussion geht dann oft darüber, Trennung zwischen Kunst und Künstler. Ist natürlich teilweise auch ein legitimes Argument, finde ich. Je größer das Team ist, desto stärker ist natürlich auch der Einfluss von einzelnen Personen, die irgendwie Sexisten sind oder Rassisten sind oder sich da irgendwie geäußert haben. Also je weniger davon kommt dann wahrscheinlich auch ins Spiel. Man weiß ja zum Beispiel auch nicht, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie das Shadow of the Colossus Remaster kommt, auf das du dich freust, da kennen wir die einzelnen Mitarbeiter ja gar nicht. Da ist vielleicht auch jemand dabei, der häusliche Gewalt zu Hause oder ausführt, oder jemand dabei, der ein Rassist ist. Das kriegt man ja so nicht mit, wenn da kein Skandal drumherum passiert, wenn das jetzt nicht gerade der Lead-Designer oder sowas oder jemand wie David Cage, wenn der jetzt einen Skandal hätte, dann wäre das sehr schnell ein dunkler Schatten auf seinen Spielen. Wenn es jetzt aber ein 3D-Model-Artist ist in seinem Studio, dann kriegen wir das vielleicht auch unbedingt so gesehen vielleicht gar nicht mit.
Ja.
Deswegen ist es natürlich auch immer die Frage, wie viel davon geht dann ins Werk über. Und das war dann eben auch der Punkt, den wir da in Ahead of Time gemacht haben, dass nichts davon, also weder irgendwelche, also das Spiel ist, ich habe es im Cast gesagt, es ist fast schon Social Justice Warrior the Game, wenn man dieses Spiel spielt. Mhm. Du hast eine weibliche Protagonistin, die auf so viele liebevolle und diverse Charaktere trifft. Da gibt's ein Mädchen mit Schnurrbart und niemand macht sich darüber lustig, dass sie einen Schnurrbart trägt, ja, und irgendwie niemand macht irgendwelche Äußerungen, du siehst aus wie ein Mann oder sowas. Das wird einfach akzeptiert. In dem Spiel geht's wahnsinnig viel um Liebe. Jeder darf so sein, wie er möchte. Es ist ein sehr herzliches, ein sehr warmes Spiel und das war nämlich dann genau auch dieser Punkt, dass wir gesagt haben, das passt überhaupt nicht zu den Machern und zu den Entwicklern, so wie sie sich in dem Spiel präsentieren, dass sie so jemanden wie JonTron im Spiel lassen, weißt du? Mhm. Oder eben auch diese Anschuldigungen, die dem Lead-Designer gegenüber gemacht werden, das ist das komplette Gegenteil von dem, wie sein Spiel präsentiert sich oder ihn. Und das muss man natürlich auch immer dann in Betracht ziehen, wie viel von diesen Sachen tauchen auch im Werk auf. Und wenn das Werk mir irgendwie so eine Agenda unterschieben möchte, wenn da irgendwelche rassistischen Untertöne drin sind, dann wäre das nochmal eine ganz andere Nummer. Und das ist aber bei Ahead of Time nicht der Fall.
Ja. Ist ja auch, das ist auch interessant. Es ist immer auch die Frage, wie weit trennt sich das auch wirklich vom Künstler? Also, weil, also wenn man jetzt sagt, das Werk vom Künstler trennen, kann es ja auch genau das Gegenteil bedeuten. Also total die Rassisten sein irgendwie und dann trotzdem ein Spiel machen, was trotzdem sich ganz anders darstellt irgendwie. Das hat einer mit, also wenn nach diesem Argument, das Argument kann man ja in zwei Richtungen nehmen, ne? Das eine mit dem anderen nichts zu tun, sozusagen. Oder halt eben doch. Also es ist eine schwierige Frage, wenn das Werk, und ich bei so Indie-Spielen ist man dazu geneigt, dann doch zu glauben, dass es doch ein bisschen was von dem reflektiert, was die Leute machen, weil man ja irgendwie, weil das ja irgendwie eine etwas persönlichere Arbeit ist, aber ist eine schwierige Frage. Da ich rieche dort ein größeres Oberthema. Ja,
ich merke auch gerade.
Das ist, glaube ich, ziemlich spannend. Also ich glaube auch eine Frage, die sich sehr viele Leute auch über alle Kunstformen hinweg halt einfach stellen. Wie weit hat das was damit zu tun? Also so viele Kunstwissenschaftler sagen, viele Werke kann man gar nicht ohne den Künstler zu kennen, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Also man muss die Biografie kennen, man muss das einordnen können. Ansonsten kann man überhaupt gar keine Aussage über das Werk treffen, weil das unweigerlich damit verknüpft ist. Und dann gibt's halt andere Leute, die sagen, das hat nichts damit zu tun. Und das ist halt immer so die Frage. Also ich weiß nicht. Also ja. Hängt wahrscheinlich
auch. Das Thema wird uns, glaube ich, auch noch eine ganze Weile beschäftigen, weil das wird immer häufiger auch da der Blick drauf gerichtet werden. Genau. Aber dann würde ich auch sagen, beobachten wir das weiter und könnten wir mal einen eigenen Brunch oder sowas zu aufnehmen.
Ja, richtig. Vielleicht also ich denke halt eben, es ist schon ein spannendes Thema irgendwie. Vor allem zumal man ja heute eigentlich eher dazu geneigt ist, dann halt das dann doch schon in den Kontext zu stellen. Und dann ist auch die Frage, wie gut hat er das gemacht? Also stell dir mal vor, jetzt mal so ein Beispiel, nur mal so als Anregung für den Brunch. Also du hast so ein Spiel wie Wolfenstein 2 oder so, was ja ganz eindeutig gegen Nazis ist und so. Aber stell dir mal vor, die Botschaft wäre aus irgendeinem Grund einfach missverständlich formuliert. Und man spielt dieses Spiel und sitzt dann da und denkt so, ist das jetzt für oder gegen Nazis? Und da muss man dann ja auch trennen, ne? Also dann die Frage stellen, haben die Künstler, also die Künstler haben eine Aussage, aber haben sie diese Aussage auch so umgesetzt, dass man sie auch richtig versteht und so. Und es gibt ja Leute, die vielleicht Sachen in den falschen Hals bekommen, was gerade bei Werken, die zwischen verschiedenen Kulturen hin und her gehen, also gerade wenn das Werk von der anderen Seite der Welt kommt oder so, irgendwie aus Amerika oder aus Asien zum Beispiel, dann versteht man hier in Europa Dinge auch ganz anders und andersrum ist es ja auch so. Also manche Leute sehen dann europäische Sachen und denken, was haben die sich dabei gedacht? Einfach weil die Rezeption eine komplett andere ist irgendwie. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema.
Ja, die Botschaft entsteht ja dann auch immer beim Empfänger so und wird ja auch oft, kennt man ja aus dem Filmbusiness auch. Also die Matrix-Filme zum Beispiel haben doch dieses Symbol mit der roten und der blauen Pille.
Ja.
Und das wird von den Alt-Right-Bewegungen und von Gamergate und so weiter, wird es ja gerne als Symbol auch genutzt, so die Red-Pill-Bewegung und so weiter, ja. So die Wahrheit zu sehen und eben nicht sich der Illusion aufzusetzen. Und der das ist ja auch absurd genug, dass diese Alt-Right, diese konservative, Entschuldigung, diese konservative Bewegung sich so ein Symbol sucht und der Film wurde gemacht von zwei Transmenschen, die jetzt als die Geschwister leben und glücklich sind und die bestimmt nicht damit einverstanden sind, dass ihr Film ihre Botschaft auch ausgerechnet von dieser Gruppe von Menschen missbraucht.
Oh, genauso das ist so... Ja, das ist ein super Beispiel. Und da weiterführend, also die Leute haben ja auch Cloud Atlas zum Beispiel gemacht, ne? Hast den Film, der auf dem Buch basiert, wo die
Holtzki-Schwestern,
genau. Genau, auch die, also von den Lana-Schwestern und da ist ja auch der deutsche Filmemacher dabei, ich habe seinen Namen. Tom Tykwer, genau. Und dieser Film sagt ja eigentlich aus, dass das zwischen den Menschen, dass Menschen ja alle, dass die Seelen verwandt sind und so und dass der Körper eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Also ohne die Handlung jetzt zu verraten, aber es ist halt so, dass das einfach das, was im Inneren eines Menschen steckt, was das, was seine Seele irgendwie ausmacht, ist halt einfach das Wichtige. Und das erklären sie im Film und auch im Buch halt dadurch, dass über mehrere Generationen hinweg, über mehrere Jahrhunderte hinweg, diese Seelen immer wieder in neuen Körpern auftauchen. Das ist völlig unabhängig von Geschlecht, von ethnischer Herkunft und so. Sie haben das im Film halt so dargestellt, dass die Darsteller genommen haben, die auch unterschiedlicher ethnischer Abstammung sind und haben sie dann aber so ihnen eine Maske gegeben, sodass sie teilweise das dann aus kaukasischen Gesichtern dann Asiaten zum Beispiel werden und so irgendwie. Einfach dann, weil die Idee dahinter ist, die Augen sind das Fenster zur Seele, die transportieren das eben. Deswegen können sie den Darsteller nicht wechseln, sondern müssen einfach alles drumherum irgendwie wechseln. So. Und das funktioniert im Ding-Kontext in diesem Film super, aber das kannst du wiederum komplett anders lesen, weil als nämlich diese Kontroverse zu Ghost in the Shell kam, dass die Scarlett Johansson und so. Ja, Whitewashing und so. Siehst du, es kriegt alles je nach Perspektive plötzlich einen ganz anderen Job. So ist der Film nie gemeint vor. Man guckt Cloud Atlas und versteht eigentlich sofort, wo es geht, aber man kann es, wenn man den Film unter falschen Voraussetzungen und auch mit diesem Hintergrundwissen des Whitewashings irgendwie sieht, kann man den auch komplett anders interpretieren. Und so war das nie von den Machern gemeint. Also, das ist total krass. Also, es kann ganz leicht in eine ganz falsche Richtung irgendwie gehen. Und deswegen, spannendes Thema. Boah, ich hab schon Bock, drüber zu casten.
Genau, jetzt haben wir den halben Brand schon fertig. lass uns mal schnell weitergehen. Bridge Constructor Portal, die Folge habt ihr ja gerade gehört. Vorne dran war die Folge 2093. Danach kommt auch ein Spiel, 2094, Gorogoa, wo Spiel und Künstler nicht voneinander zu trennen sind, weil es ein One-Man-Project war. Gorogoa ist von Jason Roberts in jahrelanger kleinteiliger Arbeit mit sehr viel Liebe und Hingabe entwickelt worden. Der hat da wirklich 4-5 Jahre dran gearbeitet. Alles handgezeichnet, dieses Spiel. Wunderschönes Puzzle-Game, bei dem man so eine sehr simple Mechanik eigentlich hat, die aber schwer in Worte zu fassen ist. Das versuchen wir in dem Podcast dann auch zu machen. Da hatte ich mir die Mari eingeladen von Beyond Pixels. Ist für iOS und PC und Switch erschienen, also Multiplattform auf allen Sachen spielbar und sollte man wirklich sich fast schon vielleicht ohne Vorwissen irgendwie gönnen. Ein wunderbares Spiel, eine Reise, eine Lebensreise von einem von einem Menschen, der durch diese handgezeichnete Welt von Jason Roberts läuft. Und diese Mechanik ist so, dass du Karten hast quasi vor dir, wie so Spielkarten. Mhm. Aber wenn du sie hochhebst, du kannst in den Runden hin und her zoomen. Aber beim Anheben kann es eben sein, dass zum Beispiel eine Tür abgebildet ist auf dem Bild. Und du hebst die Karte hoch und dann ist da, wo die Tür ist, ist auf einmal ein Loch. Und du kannst die Karte daneben legen und das Loch zum Beispiel irgendwo halt dann woanders drauflegen, damit da halt anstatt der Tür ein Durchgang, ein Tunnel oder sowas erscheint. Und da, wo die Tür war, siehst du auf einer zweiten Karte dann, hinter diesem Bild war wie so ein Aufkleber quasi, den ich gerade abgezogen habe. Da ist wieder ein ganz anderes Bild. Und so kannst du halt hin und her die Karten hochheben, hin und her schieben, bekommst neue Motive. Und manchmal ist es auch so, dass du verschiedene Zoom-Stufen hast, während du auf dem einen irgendwie einen Kirchturmspitze hast, zoomst du unten bei der anderen Karte in der Küche so weit rein, dass irgendwie Gewürzgläser so auf einmal die Form haben, dass sie quasi die Fortführung der Turmspitze werden und dann auf einmal zu einem großen neuen Gesamtbild sich formen und finden. Sehr schwer in Worte zu erklären, aber wenn man das einmal kurz als Video gesehen hat oder spielt, wird einem das sofort intuitiv klar, wie diese unlogische Welt in sich logisch ist und funktioniert. Und dann kann es eben passieren, dass der Junge dann von dem einen Bild ins andere rüberläuft, dass du dann so die Animation triggerst, dass dann der weiterläuft und so puzzelt man sich durch diese Welt. Ist ungefähr Spielfilmlänge, also man spielt so 1-2 Stunden. Ganz, ganz, ganz tolles, kleines Indie-Perle, Perlenspiel. Sollte man sich unbedingt anschauen, wenn man da so ein bisschen was für übrig hat für Puzzle Games.
Es gibt so zwei Spiele, die mir da sofort einfallen und die ich an der Stelle auch empfehlen kann. Und ich glaube, wenn man die mag, mag man das auch. Also es gibt, das hat mich total an Escher erinnert, auch wenn es jetzt nicht so unbedingt um Verschieben. Ja, es geht schon um Perspektiven und es geht auch um Bildkompositionen, aber es geht jetzt nicht so sehr darum, optische Tricks auszunutzen, Spieler, den Betrachter zu verwirren. Aber trotzdem finde ich, dass da The Bridge zum Beispiel, kennst du das? Das geht so in eine etwas andere Richtung, in so eine ähnliche Richtung. Das hat auch so handgezeichnete Hintergründe und da musst du halt auch versuchen, diese Bilder zu entschlüsseln. Und was ich auch sehr mag, von früher auf der PSP und PS3 gab es das, das hieß Echochrome.
Echochrome, ja genau, daran hat es mich auch erinnert, aber bunter und 2D-iger.
Ja klar, also schon anders, vor allen Dingen, weil diese Aufteilung in vier Bilder, das wird ja dann gesplittet und du musst dann halt versuchen, durch diese Zoom-Stufen, ich finde, das ist irgendwie ein spannendes Konzept, weil es ja wirklich von kleinen Details wie Augen bis hin zum Universum irgendwie zu Sternbildern irgendwie gehen kann und irgendwie ist es einfach, es ist ein Spiel mit der Perspektive. Nicht ganz diese Escher-Perspektive, dieses Verwirrende, sondern eher dieses, es ist eher so, was man sich auf einer Skala von groß bis klein vorstellt. Also manchmal nimmst du die Perspektive von dem Insekt sozusagen ein und manchmal hast du einfach eine riesige Bird's-Eye-Perspektive und so und es arbeitet einfach damit und das ist fantastisch. Und ich finde halt, und es überrascht dich 90 Minuten lang die ganze Zeit. Also man sitzt dann da und denkt, oh mein Gott, da wäre ich nie drauf gekommen. Und das ist also 5 Jahre Arbeit komprimiert in diesen 90 Minuten. Es ist also man kann die Zeit eigentlich fast gar nicht besser verbringen. Und
das merkt man auch, gell, wie viel Liebe da drin steckt und wie viel Hingabe.
Ja. Ist ein Ding, was ich echt gerne auf der Switch hätte. Das ist. Ich habe jetzt nur die PC-Version gespielt.
Gibt's auch für die Switch, genau.
Ach, das ist ja fantastisch. Dann spiele ich das dann nochmal.
Ja. Kann man auch echt alle paar Jahre wieder mal spielen. Hat nicht großen Wiederspielwert, weil man halt, wenn man die Rätsel kennt, ist man da wirklich dann wahrscheinlich auch in 30 Minuten durch, aber darum geht's nicht. Also es ist kein Puzzle-Game, das man irgendwie stundenlang spielt, aber wenn man das wie einen guten Film alle 1-2 Jahre mal wieder rausholt und spielt, hat man ja die Hälfte wahrscheinlich wieder vergessen und kann sich wieder neu verlieren in dieser wunderbaren Welt.
Nee, ich kauf fast nur Indie-Spiele eigentlich. Deswegen ist also diese, ich finde, und das ist einfach extrem, es ist sehr inspirierend halt auch. Also ich finde halt auch dieses Durchhaltevermögen, das allein, was hinter der Produktion da so passiert, ist halt so Wahnsinn. Ich finde allein, dass du diese Liebe merkst, die einfach in alles da reingeflossen ist, ist halt einfach nicht schnell einfach irgendwas gemacht worden. Das ist halt einfach, da hat jemand sich 5 Jahre lang Gedanken dazu gemacht. Ja. Und das merkst du einfach auch. Das ist zu keiner Millisekunde langweilig. Das ist halt die ganze Zeit ganz bezaubernd. Ganz großartiges Spiel. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir den Cast aufgenommen haben. Ehrlich gesagt, vielleicht habe ich es auch erst danach gespielt, unbewusst. Ich habe es nämlich irgendwann während der Winterferien gespielt irgendwie. Und mega Ding. Gefällt mir doch auch total gut. Kann ich nur empfehlen.
Am Samstag gab es mal wieder eine Lenews. Was heißt mal wieder? Also nach der Winterpause haben wir uns, der Robin und ich, über die News der Woche unterhalten. Das lief gestern erst. Könnt ihr direkt anhören als Patreon. Da haben wir die wichtigsten News der Woche zusammengefasst, kurz eingeordnet. Heute Sonntag ist der Brunch, den hört ihr ja gerade. Und Micha, was passiert denn nächste Woche so bei dir und bei uns im Podcast?
Ja, ich habe mein absolutes Lieblingsspiel 2017 gespielt, Call of Duty World War II. Ich habe sage und schreibe 7 Wochen dafür gebraucht, diese 5-Stunden-Kampagne durchzuspielen. Das sagt ungefähr so viel drüber aus, wie ich das Spiel finde. Aber ich habe das trotzdem durchgezogen, einfach für den, damit ich das mit dem Daniel zusammen besprechen konnte. Das wird es als Cast geben. Dann nehme ich jetzt noch einen Cast zu Read Only Memories auf. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist so ein Pixel-Adventure, was so in der Zukunft spielt, so ein bisschen Cyberpunk-Setting, aber alles so ein bisschen auf niedlich gemacht. Aber es ist wirklich sehr cool geschrieben. Freue ich mich sehr auf den Cast. Also mehr Informationen gibt es dann dazu. Ich habe jetzt halt die Konsolenversion erst kürzlich gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob es das irgendwie schon länger für PC gibt oder so. Das werd ich dann im Cast dann nochmal sagen. Ja, und nehme eine neue Folge zur Yakuza-Retroversitive auf.
Ja, sehr schön. Genau, die hast du ja letztes Jahr gestartet. Wer die nochmal nachholen möchte, ihr redet jetzt über Yakuza 2, glaube ich, gell, im zweiten Teil.
Ja, genau.
Genau, und im ersten habt ihr euch ja auch mal so ein bisschen eingeordnet, was ist das überhaupt für eine Serie. Also da geht's weiter, sehr schön. Auch weiter geht's mit Le Buffet. Die Folge nehmen wir jetzt wahrscheinlich heute oder so auch auf. Geht dann direkt Montag weiter, passend zum Mitte des Monats reden wir über alle Spiele, die im Januar-Programm bei PSN und Xbox Live with Gold dabei sind. Dann gibt's endlich den Cast zu What Remains of Edith Finch. Das haben der Daniel und ich endlich auch nachgeholt, beziehungsweise ich habe es nachgeholt, der Daniel hat es schon länger durch. Ganz, ganz wunderbares Spiel, und da waren wir uns auch beide einig, dass wir das verpasst haben letztes Jahr. Das hätte eigentlich wirklich auch in unserem Jahresrückblick auftauchen müssen, weil es ein ganz tolles Spiel ist. Und es geht weiter mit unserer Spoiler-Serie. Wir haben Batman, die dritte Episode, gespielt. Da wird es dann eben auch die neue Spoiler-Folge nächste Woche geben. Und ein bisschen ein Ausflug ins MMO-Gefilde habe ich gestern Abend auch aufgenommen. Mit Petra und Matthias habe ich über Guild Wars 2 gesprochen. Das hat ein großes neues Add-on bekommen, nämlich Path of Fire. Und die waren so hellauf begeistert von diesem Add-on. Das heißt, da wird es ein bisschen MMO-Content geben. Das haben wir ja sonst nicht so oft. Das ist passiert bei uns nächste Woche.
Genau, und ich werde mir, ich weiß noch nicht genau, wann die Folge kommt, aber ich werde mir jetzt noch Remothered angucken. Das sieht nach einem fantastischen Horrorspiel. Also ich bin ganz begeistert. Ich habe mir vorher noch mal die ganzen Informationen dazu auf Steam angeguckt. Und es ist ein Early Access Spiel. Early Access mag ich eigentlich nicht so sehr, aber es ist halt einfach so, es drückt halt alle Buttons. Das hat alles, was ich irgendwie so mag. Es hat so einen viktorianischen Flair, und die Protagonistin sieht cool aus, und das toll. Also da bin ich mal gespannt, was da kommt. Es ist so eine Early Access Version gekommen, und ich habe auch schon einen potenziellen Gast, und die, das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Also das wird dann auf jeden Fall auch nochmal wahrscheinlich demnächst Thema sein.
Sehr schön. Das war's für uns heute hier mit dem Sonntagsbrunch zur Kalenderwoche 2. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt, in der freien Folge, mit der freien Folge der Woche und dem kleinen Rückblick und der Vorschau. Und ansonsten, wie gesagt, ab $2 im Januar könnt ihr direkt morgen weiterhören, wenn ihr auf patreon.com/insertmoin Unterstützer dieses Projekts werdet. Das würde mich sehr freuen. Dich auch, Micha. Nee, sag ich jetzt einfach mal so. Dann hören wir uns direkt morgen wieder. Bis morgen. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.